Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Hast du dich schon mal gefragt, ob das Böse auch in dir schlummert? Stell dir mal vor, du sitzt gemütlich auf dem Sofa und blätterst in der aktuellen Tageszeitung. Es ist ein ganz normaler Tag in deinem eigentlich ganz normalen Leben. Du hast gerade gefrühstückt und in deiner Tasse befindet sich noch ein letzter Schluck Kaffee. Die Sonne scheint durch die halbgeschlossenen Jalousien zu dir hinein und draußen fährt ein Krankenwagen mit eingeschaltetem Martinshorn vorbei.
Du blätterst durch die Seiten, ohne wirklich nach etwas zu suchen. Sport, Politik, Auftritt des Kirchenchors, alles wie immer. Doch dann bleibt dein Blick an einer Schlagzeile hängen. Es geht in dem Artikel um einen Mord an einem Sportjournalisten vor 2 Jahren, der trotz aller Bemühungen noch nicht gelöst werden konnte. Die Zeitungen waren damals voller Berichte und Fotos. Dein Blick schweift zu einem Phantombild, das in dem Artikel mit abgedruckt wurde. Ein Phantombild, das aussieht, als wäre es mit der Hand gezeichnet worden und das dir irgendwie bekannt vorkommt.
Du runzelst die Stirn und schaust noch genauer hin. Das rundliche Gesicht, die vollen Wangen, die gerade Nase mit den eng aneinander liegenden Augen, die hohe Stirn, dieses Gesicht auf der Phantomzeichnung sieht genauso aus wie du.
Mit zitternden Händen legst du die Zeitung weg und schaust vor dir ins Leere. Eine dunkle Ahnung zieht sich wie ein Schatten durch deine Gedanken. Bilder blitzen vor deinem inneren Auge auf.
Ein Parkplatz.
Blut. Viel Blut.
Schritte.
Du weißt genau, dass du in jener Nacht vor 2 Jahren ganz in der Nähe des Tatorts auf einer Party warst. Du erinnerst dich an die vielen Drinks, an die Tabletten und das Kokain. Und mehr ist da nicht. Die gesamte Nacht besteht aus einem einzigen Blackout.
Du schüttelst den Kopf. Nein, unmöglich. Du bist doch kein Mörder. So einen bösen Teil in dir, den gibt es nicht. Oder?
Schwarze Akte.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann. Hello.
Werbung.
Patrick, was hast du zuletzt so online bestellt?
Ich glaube, das müsste ein Hoodie gewesen sein. Ist aber auch schon wieder eine Weile her. Bei dir?
Ich habe gerade ein Kleid bestellt, weil ich bald zu Gast auf einer Hochzeit bin. Und deswegen passt der heutige Werbepartner da auch perfekt rein. Denn ich habe das mit dem Zahlungsanbieter Klarna gezahlt.
Und für alle, denen das gerade noch nichts sagt, Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter und eine lizenzierte Bank. Mit Klarna könnt ihr also schnell, einfach und, das ist ja das Wichtigste, sicher offene Zahlungen begleichen.
Neben den Vorzügen, die euch Klarna bietet, gibt es da aber auch noch Cashback in der App. Cashback ist im Grunde ein Belohnungssystem, bei dem ihr nach dem Einkauf einen Teil des bezahlten Geldes zurückerstattet bekommt. Ich gebe euch mal 2 Beispiele, was sich aktuell für mich so lohnen würde. Bei Adidas gibt's nämlich gerade bis zu 6% Cashback und bei About You, wo ich das Kleid bestellt habe, bis zu 10,5% Cashback. Wenn ihr da beispielsweise für 100 Euro shoppt, bekommt ihr also 10,50 Cashback zurückerstattet.
Um Cashback zu erhalten, braucht ihr ein Klarna-Guthaben. Wir gehen das kurz zusammen durch. Also, ihr aktiviert euer Klarna-Guthaben kostenlos in der App. Dann könnt ihr über die Klarna-App in teilnehmenden Shops bestellen. Auf diesem Weg bekommt ihr bis zu 10% Cashback in Form von echtem Geld. Keine Punkte oder sowas, die man erst irgendwo einlösen muss. Euer Cashback wird dann eurem Klarna-Guthaben gutgeschrieben. Das wiederum könnt ihr dann für zukünftige Einkäufe nutzen. Oder zur Begleichung offener Rechnungen. Oder zur Überweisung auf ein anderes Bankkonto.
Und bitte nicht wundern, die Cashback-Gutschrift passiert nicht in Echtzeit. Das dauert ein bisschen. Und das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel müssen Rückgabefristen abgewartet werden.
Also, wenn ihr eh Online-Shopper seid, dann ladet euch doch einfach mal die Klarna-App runter und bekommt, wenn ihr über die App in teilnehmenden Shops bestellt, bis zu 10% Cashback zurück.
Wenn ihr noch mehr zum Thema Klarna Cashback wissen möchtet, dann packen wir euch den Link dazu natürlich in unsere Shownotes, den Beschreibungstext zur Folge. Vielen Dank an Klarna für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Und unsere heutige Folge führt uns wieder in die USA, und zwar in den Bundesstaat Missouri. Hier, wo die Ozark Mountains in weite Ebenen und Savannen überfließen, wo die Sonne hinter den bewaldeten Hügeln der Bergkette aufgeht, da liegt Columbia. Knapp 130.000 Menschen leben in der Stadt, womit sie bei uns in Deutschland etwa so groß ist wie Würzburg oder Ulm.
Columbia wird häufig als das Athen von Missouri bezeichnet, weil die Stadt ebenso wie ihr griechisches Pendant als Zentrum der Bildung und des Wissens gilt. Mehrere große amerikanische Universitäten haben hier ihren Sitz. Politik, Journalismus und Kunst haben großen Stellenwert im öffentlichen Leben. Das Ergebnis ist ein Ort, der Menschen aus aller Welt inspiriert und schon den Grundbaustein für viele erfolgreiche Karrieren gelegt hat.
Der Fall, von dem wir euch heute erzählen werden, hat seinen Anfang in der Nacht von Halloween 2001 genommen. Die Stadt hat gerade einen ihrer typischen heißen Sommer hinter sich, in denen das Thermometer gerne mal an den 40 Grad kratzt. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit fühlen sich die Temperaturen in Columbia allerdings dann immer sehr viel heißer an. Jetzt, Ende Oktober 2001, hat sich die Stadt längst in die bunten Farben des Herbstes gekleidet. Doch wirklich zur Ruhe kommen die Menschen hier nicht.
Der Terroranschlag auf das World Trade Center und das Pentagon ist noch keine 2 Monate her und prägt die politischen Gespräche in den USA und natürlich auch vielen anderen Ländern der Welt, auch bei uns in Deutschland. Es herrscht ein kollektives Gefühl aus Schock, Orientierungslosigkeit und Sehnsucht nach Halt. Nicht nur auf der politischen Bühne, sondern auch auf vielen Ebenen der Gesellschaft versucht man, irgendwie mit dem Geschehenen umzugehen.
Medien und Popkultur reagieren entweder mit einem Rückzug ins Banale oder mit emotionaler Verarbeitung. Viele Radiosender streichen Songs mit sensiblen Texten, wie zum Beispiel Leaving on a Jet Plane, und auch so einige Kinofilme werden nach 9/11 überarbeitet oder verschoben, darunter Spider-Man oder The Bourne Identity. Viel gehört wird dafür How You Remind Me von Nickelback. Und auch die No Angels sind zu der Zeit sehr populär mit Songs wie There Must Be an Angel.
Als komplettes Kontrastprogramm flimmert die Reality-Show Big Brother in Deutschland auf vielen Fernsehbildschirmen. Abwechselnd mit Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und Alarm für Cobra 11. Wer sich schreiben will, der nutzt ICQ am Computer. Smartphones gibt's 2001 ja noch nicht. Es wird noch 6 Jahre dauern, bis Apple das erste iPhone auf den Markt bringt. Der erfahrene Sportjournalist Kent weiß genau, wie sehr sich die Menschen in diesen Zeiten nach Normalität sehen und wie viel Halt der Sport vielen im Alltag geben kann.
Kent arbeitet bei der Columbia Daily Tribune, einer lokalen Tageszeitung, und ist als Redakteur für die Sportsparte zuständig. Kent interessiert sich eigentlich für so ziemlich alle Sportarten. Insbesondere solche, die häufiger mal übersehen werden. Er berichtet über ein örtliches Volleyballturnier ebenso gern wie über den Super Bowl. Kent ist mittlerweile seit 5 Jahren bei der Zeitung. Er hat Journalismus studiert und vorher lange bei anderen Zeitungen gearbeitet.
Kent ist 48 Jahre alt, hat eine Frau und 2 Kinder im Teenageralter. Alle, die ihn kennen, schätzen ihn als freundlichen, umgänglichen Mann, der sich immer sehr für seine Leute einsetzt und weiterhilft, wo er kann. Denjenigen, die Orientierung brauchen, steht er immer zur Seite. Aber er lässt auch gerne Freiräume, wo er Talent und Pioniergeist erkennt. Wenn Kent jemanden in seinem Team anstellt, dann achtet er in erster Linie auf die Leidenschaft der Person und nicht so sehr auf die Erfahrung. Er kann mit großen Egos einfach nichts anfangen.
Die Leute in seinem Umfeld schätzen Kent nicht nur für seine Art, mit anderen Menschen umzugehen, sondern auch für seinen exquisiten Humor. Er weiß, wie er andere zum Lachen bringen kann und ist auch deshalb ein geschätzter Freund und Kollege. Den 31. Oktober 2001 verbringt Kent nicht auf einer Halloween-Feier, sondern in der Redaktion. Gemeinsam mit ein paar Kolleginnen und Kollegen schreibt und feilt er bis spät in die Nacht an neuen Artikeln, um sich für die kommende Basketballsaison vorzubereiten.
Einen Tag zuvor hat Kent sein 5-jähriges Jubiläum bei der Zeitung gefeiert. Er ist an diesem Abend also sehr motiviert und schiebt gerne diese Nachtschicht ein, um der Leserschaft eine Top-Ausgabe der Columbia Daily Tribune zu liefern. Um kurz nach 2 Uhr nachts fährt Kent endlich den Computer runter. Feierabend. Er verabschiedet sich von seinem Team und geht raus zum Parkplatz, wo sein Auto steht.
Keine 20 Minuten später verlässt eine Reinigungskraft namens Shauna das Gebäude, ebenfalls Richtung Parkplatz, um eine schnelle Zigarette zu rauchen. Sie hat noch etwas Arbeit vor sich. Als die Frau den Parkplatz betritt, beschleicht sie ein ungutes Gefühl, obwohl sie weder etwas Auffälliges sieht noch hört. In der Ahnung, dass ihr siebter Sinn nicht ohne Grund anschlägt, geht sie schnell zurück in die Redaktion, um Verstärkung zu holen. Der Kollege, der Shauna jetzt begleitet, heißt Jerry.
Wieder zurück auf dem Parkplatz bemerken Shauna und Jerry zwei Männer in der Nähe von Kens Auto. Kens Auto, das eigentlich gar nicht mehr dort stehen sollte, weil der Redakteur doch längst nach Hause fahren wollte. Einer der Männer ruft ihnen zu, dass mit Kent etwas passiert ist. Dann verschwinden sie. Beide Männer, das wird später noch wichtig werden, sind weiß. Das ist der Moment, in dem Shauna Kent entdeckt. Er liegt reglos auf dem Boden, in einer Lache aus Blut. Er ist tot.
Die Autopsie wird später ergeben, dass Kent 11-mal mit einem harten Gegenstand geschlagen und dann mit seinem eigenen Gürtel erwürgt wurde. Direkt neben seinem Auto. Von dem Gürtel fehlt jede Spur. Allerdings findet man die Gürtelschnalle. Kents Schlüssel und seine Armbanduhr fehlen ebenfalls. Sein Portemonnaie samt Geld befindet sich aber noch in seiner Tasche. Keine 2 Minuten, nachdem die Reinigungskraft auf den Parkplatz getreten ist und die Leiche entdeckt hat, also so 2.24 Uhr rum, geht der Notruf bei der Polizei ein. Wenige Minuten später sind die Einsatzkräfte schon vor Ort.
Das Entsetzen und der Schock im gesamten Redaktionsteam ist riesig. Wie kann es sein, dass ihr Kollege nur wenige Meter von ihnen entfernt so grausam ermordet wurde und sie nichts davon mitbekommen haben? Die Frage, die sich alle stellen, ist immer die gleiche. Warum? Und vor allem, wie konnte Kent so leicht und offenbar auch so leise überwältigt werden? Immerhin ist der Redakteur mit einer Körpergröße von 1,95 und einem Gewicht von 135 Kilo nicht gerade klein und wehrlos. Man schätzt, dass Kents Ermordung etwa 6 bis 8 Minuten gedauert haben muss. An seinen Händen sind Abwehrspuren zu erkennen, wo ihn ein spitzer, harter Gegenstand getroffen hat.
Das heißt, der Angriff muss passiert sein, kurz nachdem er das Gebäude verlassen hat und noch bevor er in sein sicheres Auto steigen konnte. Die Polizei steht vor einem großen Rätsel. Wer sollte Ken so etwas antun? Er war doch eigentlich in seinem Umfeld sehr beliebt, war hoch angesehen und immer freundlich. Eine Befragung seiner Familie und Freunde zeigt schnell, dass er keine Feinde hatte. Es gibt niemanden, der ein Motiv für solch eine Tat hätte.
Immerhin sind am Tatort wenigstens ein paar physische Beweise zu finden. Einige Fingerabdrücke bzw. Teile davon und ein paar Haare. Doch so auf die Schnelle bringen diese Spuren die Ermittlungen nicht weiter. Sie matchen nicht mit einem Profil aus der nationalen DNA-Datenbank, die es zu diesem Zeitpunkt auch erst seit wenigen Jahren gibt und die überhaupt erst noch richtig mit Daten gefüllt werden muss. Aber noch stehen die Ermittlungen ja auch ganz am Anfang. Und es gibt auch jemanden, der vielleicht die potenziellen Mörder gesehen hat.
Und zwar Shauna, die Reinigungskraft, die auf dem Parkplatz ja diesen zwei Männern begegnet ist. Einer der Männer hatte sie ja sogar noch auf den schwer verletzten Kent hingewiesen. Die Frau ist sich sicher, dass beide Männer weiß waren. Zumindest an ein Gesicht erinnert sie sich noch etwas genauer. Und sie hilft der Polizei dabei, eine Phantomzeichnung zu erstellen. Auffällig auf dieser Zeichnung ist, dass die Person darauf sehr jung wirkt, eher jugendlich als erwachsen.
Am 9. November 2001, also 8 Tage nach dem Mord, spricht Crime Stoppers eine Belohnung von $1.000 aus für Hinweise, die zu einer Festnahme führen. Kurz als Hintergrundinfo: Crime Stoppers ist ein gemeinnütziges Programm, das in den USA gegründet wurde, um die anonyme Weitergabe von Informationen über kriminelle Aktivitäten zu ermöglichen. Das funktioniert unabhängig vom Notrufsystem oder anderen Wegen zur Kontaktaufnahme mit der Polizei. Damit jemand bei der Aufklärung von Straftaten helfen kann, ohne direkt in die Ermittlung einbezogen zu werden. Mittlerweile gibt es Crime Stoppers auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Australien, Kanada, Irland oder dem Vereinigten Königreich.
Am gleichen Tag, an dem Crime Stoppers die Belohnung ausspricht, veröffentlicht die Polizei auch das Phantombild. Doch obwohl sich einige Leute daraufhin melden, endet jede potenzielle Spur immer in einer Sackgasse. So richtig scheint die Polizei den Fall nicht zu fassen bekommen. Tage und Wochen vergehen Und noch immer weiß niemand, warum Kent auf so brutale Weise ermordet wurde. Fast 3 Monate nach der Veröffentlichung des Phantombilds, im Januar 2002, bittet die Polizei von Columbia das FBI um Hilfe.
Wiederum knapp 3 Monate später erhöht Crime Stoppers die Belohnung für Hinweise auf $2,500. Doch die Ermittlungen gestalten sich weiterhin zäh, trotz der Hilfe von außen. Als sich am 1. November 2002 der Mord zum ersten Mal jährt, blickt die Polizei auf mehr als 350 Befragungen zurück, die sie im vergangenen Jahr mit potenziellen Verdächtigen durchgeführt hat. Also quasi eine pro Tag, wenn man so will. Aber bei keinem der Befragten hat sich der Verdacht erhärtet. Die Polizei steht also auch ein Jahr nach dem Mord immer noch mit leeren Händen da. So frustrierend das für alle Beteiligten auch ist.
Ein gutes halbes Jahr später, im April 2003, veröffentlicht die Polizei eine überarbeitete Version des Phantombilds. Es handelt sich um dasselbe Gesicht, nur etwas anders, mit weicheren Gesichtszügen. Es stellt sich nämlich heraus, dass Shauna, die damals bei der Erstellung der ursprünglichen Zeichnung geholfen hat, sich etwas unsicher mit dem Ergebnis war. Wiederum ein paar Monate später, im Oktober 2003, blättert der 19-jährige Charles durch die Tageszeitung und sieht einen Artikel über den Mord, in dem eben dieses Phantombild abgedruckt wurde.
Mittlerweile sind fast 2 Jahre seit der Tat vergangen und die Polizei sucht immer noch nach den beiden Männern, die in jener Nacht auf dem Parkplatz gesehen wurden. Charles liest nun den Artikel und schaut sich dieses Phantombild sehr, sehr genau an. Und er beginnt sich zu fragen, ob er selbst vielleicht irgendwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Und das ist genau der Punkt, an dem wir den Bogen zurück zur Einleitung spannen. Denn Charles erinnert sich nicht daran, was in der Tatnacht passiert ist.
Er war gemeinsam mit einem Schulfreund, Ryan, auf einer Halloween-Party, die zufälligerweise nur ein paar Straßen vom Tatort entfernt stattgefunden hat. Allerdings hat Charles an diesem Abend so viel getrunken und auch ein paar andere Sachen konsumiert, dass er sich nicht komplett an die ganze Nacht erinnern kann. Totales Blackout. Er weiß nur, dass er auf der Party war und dann am nächsten Morgen in seinem Bett aufgewacht ist. Es verunsichert ihn enorm, dass ihm das Phantombild so ähnlich sieht. Ob es Zufall sein kann? Oder hat er in der Nacht tatsächlich etwas Schlimmes getan, an das er sich nicht mehr erinnern kann? Aber Charles ist doch kein Mörder, oder? Was könnte ihn denn in jener Nacht zu so einer Tat getrieben haben?
Charles versucht, sich zu erinnern, aber es will ihm einfach nicht gelingen. Unzählige Biere, Mischgetränke und auch so einige Tabletten und Kokain haben die Erinnerung an die Nacht ausgelöscht. Charles weiß, dass er ein ernstes Problem mit Drogen hat. Aber wie weit würde ihn der Rausch treiben? In den nächsten Wochen träumt er immer wieder von jener Halloween-Nacht vor 2 Jahren. Er glaubt, dass die Bilder, die er im Schlaf sieht, nicht einfach nur Träume sind, sondern Erinnerungen. In diesen traumartigen, für ihn gefühlten Rückblenden sieht er, wie sein Schulfreund Ryan und er gemeinsam Kent ermorden.
Charles erzählt seinem Freund Ryan und 2 anderen Kumpels von diesen Erinnerungen. Und Ryan sagt, dass das alles kompletter Quatsch sei. Beide seien nach Hause gegangen, nachdem die Party gegen 22.30 Uhr von der Polizei aufgelöst worden ist. Es ist ja ein ganz normaler Mittwoch gewesen. Und am nächsten Tag hatten beide wieder Schule. Ryan erinnert sich sogar noch, dass er Charles ein Stück in seinem Auto mitgenommen und ihn nach Hause gebracht hat. Aber Charles traut Ryans Erinnerung ebenso wenig wie seiner eigenen. Er glaubt auch nicht, dass Ryan ihm die Wahrheit sagen würde, falls sie Kent wirklich ermordet haben.
Er steigert sich immer mehr in den Gedanken rein, dass Ryan und er hinter der Tat stecken, obwohl er de facto keine Beweise dafür hat. Denn er weiß ja aus den Zeitungsberichten, dass der Mord sehr blutig war. Aber als Charles an jenem Morgen nach Halloween in seinem Bett aufgewacht ist, waren seine Klamotten sauber. Kein einziger Fleck Blut. Und trotzdem ist da diese Ahnung. Einer der Freunde, den Charles von seinem Verdacht erzählt hat, leitet diesen Tipp jetzt an die Polizei weiter. Und so kommt es, dass die Namen von Charles und Ryan ganz nach oben auf die Liste der potenziellen Verdächtigen geschrieben werden. Beide Teenager werden zum Verhör vorgeladen, getrennt voneinander natürlich.
Ryan stellt klar, dass er mit der ganzen Sache überhaupt gar nichts zu tun habe und nach der Party einfach nach Hause gegangen sei. Aber Charles ist sich da eben nicht so sicher. Auch der Polizist, der Charles verhört, scheint von dessen Schuld überzeugt. Und das, obwohl die Beweise eine andere Sprache sprechen. Denn ein Abgleich der Fingerabdrücke, Haare und Fußabdrücke, die am Tatort gefunden wurden, zeigt, dass die Spuren eindeutig nicht von Charles oder Ryan sind. Die DNA stimmt nicht überein.
Plus, im Verhör von Charles wird klar, dass dieser überhaupt gar keine Ahnung hat, wie der Mord überhaupt abgelaufen ist. Als man ihn nach der Tatwaffe fragt, kann er den Gegenstand zum Beispiel nicht benennen und redet einfach mal drauf los und liegt auch noch falsch. Doch der Polizist, der Charles verhört und von dessen Schuld überzeugt zu sein scheint, trifft eine fatale Entscheidung. Er liefert Charles diese Information einfach. Er erzählt, dass Kent mit seinem eigenen Gürtel erwürgt wurde, als dieser schon am Boden lag, niedergeschlagen von einem harten Gegenstand. Wir haben euch einen Mitschnitt dieses Verhörs in den Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr euch selbst auch einen Eindruck machen, von dem Ton vor allem, den der Polizist hier im Verhör angeschlagen hat.
Der Polizist behauptet in diesem Verhör weiterhin, Ryan hätte bereits ausgesagt und Charles belastet. Und er legt Charles nahe, dass der doch besser derjenige sein solle, der die ganze Geschichte erzählt. Dabei hat Ryan nie etwas anderes behauptet, als dass sie beide unschuldig sind und nicht am Tatort waren. Aber Charles glaubt dem Polizisten. Und so beginnt er, sich eine Geschichte auszudenken, die er selbst glaubt. Obwohl er sich in Wahrheit an nichts aus der Nacht erinnern kann.
Der Polizist pflanzt also einfach die Details über den Mord in Charles' Gedächtnis und setzt ihn in dem Verhör so weiter unter Druck, bis Charles den Mord dann schließlich gesteht. Jetzt, da er sich vermeintlich langsam erinnern könne, sei ihm klar, was er getan habe. Aber eben nicht allein, sondern gemeinsam mit Ryan. Trotz diesem, wir nennen es jetzt mal Geständnis von Charles, ändert Ryan seine Version der Dinge nicht. Nicht ein einziges Mal. Es ist der 10. März 2004, als Charles und Ryan festgenommen werden, knapp 2,5 Jahre nach der Tat.
Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung sind die beiden Jungs 19 Jahre alt. Zur Tatzeit waren sie also gerade einmal 17. Sie gehen beide auf dieselbe Highschool und stammen aus gut situierten, mitten im Leben stehenden Familien. Ryans Vater ist Immobilienmakler und seine Mutter Fachkraft für Leseförderung. Ryan gilt als aufgeweckter, wissbegieriger Schüler, der nach der Highschool aufs College will. Von seinem Umfeld wird Ryan für seine unkomplizierte, freundliche Art geschätzt. Er liebt Sport, vor allem Basketball, hat viele Freunde und gilt als allgemein beliebt. Als er verhaftet wird, ist Ryan gerade in seinem letzten Schuljahr.
Auch Charles hat große Freude daran, sich neues Wissen anzueignen. Bereits in der Grundschule gilt er als intellektuell sehr begabt. Er ist Teil des Schulorchesters und des Schulchors, macht bei den Pfadfindern mit und liebt, ebenso wie Ryan, den Sport. Ringen, Schwimmen, Tauchen, Fußball, Leichtathletik, die Liste ist lang. Charles hat eine Zeit lang überlegt, nach der Highschool in die Armee einzutreten, sich dann aber doch dafür entschieden, studieren zu gehen. Als er verhaftet wird, hat er gerade einen Job in einem Waschsalon, um sich ein bisschen Geld für die Uni dazu zu verdienen. Charles' Mutter ist Mikrobiologin und sein Vater Anwalt und Vizepräsident eines Versicherungsunternehmens.
Beide Familien haben also die Ressourcen, um ihre Söhne in dem nun anstehenden Prozess verteidigen zu lassen. Doch das mit der Verteidigung ist verdammt schwer, da Charles ja den Mord gestanden und Ryan der Mittäterschaft beschuldigt hat. Charles hat sogar ein Motiv genannt. Er sagt, ihnen sei bei der Party das Geld ausgegangen und sie seien losgezogen, um jemanden auszurauben, damit sie sich noch mehr Alkohol kaufen können. Dieser Raubüberfall sei dann, so Charles, außer Kontrolle geraten.
Die Krux an der Sache ist, Kents Portemonnaie wurde ja gar nicht gestohlen und auch das Geld darin nicht. Nur seine Schlüssel und seine Armbanduhr. Wie aber Ryans Verteidigerin in einem Interview für 48 Hours betont, werden die Jungs so eine Uhr an der Bar ja schwer gegen neue Drinks haben eintauschen können. Wenn jemand wirklich Geld stehlen will, dann tut er das auch. Und er ermordet das Opfer nicht aus Versehen und lässt das Geld dann liegen. Also ihr merkt schon, das passt hier alles irgendwie hinten und vorne nicht. Und doch ist sich Charles so sicher, dass er und Ryan schuldig sind.
Und es gibt noch jemanden, der die beiden Teenager auf dem Parkplatz gesehen haben will. Nämlich Jerry. Seinen Namen hatten wir vorhin ja schon mal kurz erwähnt. In jener Nacht wollte Shauna, die Reinigungskraft, ja eine kurze Zigarettenpause machen. Wenige Minuten, nachdem Kent die Redaktion verlassen hatte und ist raus auf den Parkplatz gegangen. Als sie dann gemerkt hat, dass irgendwas dort nicht stimmt, hat sie ja Verstärkung geholt. Und diese Verstärkung ist genau dieser Jerry, der nun zu einer ganz zentralen Person im weiteren Verlauf des Falls wird. Jerry ist, das müsst ihr wissen, kein unbeschriebenes Blatt. In der Nacht des Mordes stand er nämlich unter Bewährung, und zwar wegen des fünffachen sexuellen Missbrauchs an einer minderjährigen Person.
Noch in der Tatnacht hat die Polizei ihn befragt und Jerry hat erklärt, die zwei Menschen auf dem Parkplatz zwar gesehen zu haben, sie aber nicht näher identifizieren zu können. Diese Aussage hat Jerry in den Tagen danach mehrfach in anderen Situationen wiederholt. Jetzt kommt es also im Herbst 2005 zum Prozess, bei dem entschieden werden soll, ob Charles und Ryan wirklich schuldig sind. Die Beweise sprechen ja eigentlich dafür, dass sie nichts mit dem Mord zu tun haben. Aber Charles' Geständnis wiegt eben schwer.
Charles hat mit der Staatsanwaltschaft einen Deal ausgehandelt. Er gesteht die Mittäterschaft und erhält dafür eine verminderte Haftstrafe. Für ihn ist der Fall klar. Allerdings nicht für seinen Schulfreund Ryan, der nach wie vor darauf beharrt, unschuldig zu sein. Seine Version der Ereignisse hat sich in all der Zeit nicht einmal geändert. Er ist nach der Party nach Hause gefahren, hat Charles vorher noch zu dessen Eltern gebracht und ist dann schlafen gegangen. Doch jetzt kommt Jerry und behauptet ebenfalls, Ryan in jener Nacht auf dem Parkplatz gesehen zu haben. Er identifiziert ihn eindeutig bei dem Prozess als einen der beiden Täter, obwohl er ja ursprünglich ausgesagt hatte, sich nicht an nähere Details zu den beiden Parkplatzgestalten erinnern zu können.
Jerry kann diesen Change of Mind auch begründen. Er sagt, seine Frau habe ihm eine Ausgabe der Zeitung zukommen lassen, in der die Fotos von Ryan und Charles abgedruckt waren. Diese Fotos hätten seinem Gedächtnis dann auf die Sprünge geholfen. Damit platzieren zwei Augenzeugen Ryan zur Tatzeit am Tatort. Und damit ist sein Schicksal besiegelt. Denn für das Gericht wiegen die Augenzeugenberichte schwerer als die widersprüchlichen Beweise. Zum Beispiel, dass die DNA am Tatort nicht zu Ryan oder Charles passt. Dazu kommt, dass Charles alle Details zum Tathergang liefern kann. Nicht, weil er sich erinnert, sondern weil ihm die Polizei die Ermittlungsakten und Fotos gezeigt hat. Obwohl Shauna, die Reinigungskraft, vor Gericht eine komplett gegenteilige Aussage liefert. Sie kann weder Ryan noch Charles identifizieren.
Werbung. Werbung Ende.
Ryan hat keine Chance. Charles und er werden wegen Mordes zweiten Grades und schwerem Raub schuldig gesprochen und zu unterschiedlich langen Haftstrafen verurteilt. Charles erhält 25 Jahre, weil er ja den Deal mit seinem Geständnis hat, und Ryan sogar 40 Jahre. Im Dezember 2005 treten beide Jungs ihre Haftstrafe an. Zu dem Zeitpunkt sind sie 21 Jahre alt. Die Polizei kann in diesem Fall also den lang ersehnten Erfolg verbuchen und Kens Familie erhält endlich Gewissheit. Doch wie viel kann das wert sein, wenn alles auf einer Lüge beruht? Der Fall ist für die Polizei abgeschlossen. Doch für Ryans Verteidigung beginnt er gerade erst.
Es folgt ein jahrelanger Kampf, in dem Ryans Anwälte die unterschiedlichsten Rechtsmittel einlegen, um das Urteil anzufechten und Ryan einen neuen Prozess zu ermöglichen. Doch ein Versuch nach dem anderen scheitert. So ein Geständnis wie das von Charles lässt sich nicht mal eben aus der Welt räumen. In den ersten Wochen und Monaten kehrt Ryans Vater jeden Abend zum Tatort zurück, um sich vorzustellen, was dort passiert sein könnte. Er hofft auf eine Art Eingebung, irgendein Detail, das ihm dabei helfen kann, die Unschuld seines Sohnes zu beweisen. Oder noch besser, den tatsächlichen Mörder zu finden.
Doch was zuvor schon so viele vor ihm versucht haben, gelingt auch dem Vater nicht. Aufgeben ist allerdings keine Option. Natürlich nicht. Doch es ist gar nicht so leicht, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ryans Vater lässt sich alles Mögliche einfallen, um die Öffentlichkeit für das Schicksal seines Sohnes zu sensibilisieren. Er fährt zum Beispiel mit einem Auto durch die USA, auf dem ein großes Foto von Ryan abgedruckt ist und in wenigen Worten erklärt wird, dass Ryan unschuldig im Gefängnis sitzt. Der Vater hofft, so Unterstützer zu finden und den öffentlichen Druck zu erhöhen, damit das Gericht sich vielleicht doch nochmal des Falles annimmt.
Menschen aus aller Welt solidarisieren sich mit Ryan und seiner Familie und laden Selfies hoch, auf denen sie Free Ryan-Zettel in die Kamera halten. Doch die Mühlen der Justiz mahlen eben langsam und wenn man einmal im Gefängnis sitzt, dann ist es gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen. Man braucht nämlich neue Beweise, mit denen man die eigene Unschuld belegen kann. Und die müssen erstmal gefunden werden. Doch dann, 2009, gibt es plötzlich wieder neue Hoffnung. Mittlerweile sitzt Ryan schon seit 4 Jahren im Gefängnis. Eine bekannte Anwältin, die den Ruf hat, die Freiheit für unschuldig Inhaftierte zu erkämpfen, nimmt sich nämlich Ryans Fall an. Sie verzichtet auf ein Honorar, arbeitet pro bono, also für das Gemeinwohl.
Sie zeichnet ein Video von Charles auf, in dem er zugibt, allein für den Mord an Kent verantwortlich zu sein. Es war falsch und gelogen, Ryan als Mittäter zu beschuldigen. Charles gibt zu, von der Polizei und Staatsanwaltschaft damals unter Druck gesetzt worden zu sein. Auf dem Video ist Charles zu sehen, wie er das Statement von einem Zettel abliest. Er spricht also nicht frei in die Kamera. Aber er hat sich anscheinend gut überlegt, was er sagen will. Denn er wiederholt noch einmal alle Details des Verbrechens, mit dem Unterschied, dass er nun allein die ausführende Instanz ist.
Während er vorher noch behauptet hatte, Ryan sei es gewesen, der Kent mit dessen Gürtel erwürgt habe, behauptet er nun, es allein gewesen zu sein. Ryan habe lediglich versucht, ihn davon abzuhalten. Später wird Charles seine Aussage erneut verändern und behaupten, niemand von ihnen sei am Tatort gewesen. Doch das revidierte Geständnis ist auch jetzt schon ein riesiger Schritt nach vorne in Ryans Kampf für Freiheit. Aber es ist noch nicht optimal für seinen Zweck. Denn Charles behauptet ja nach wie vor, dass Ryan mit ihm am Tatort gewesen ist.
Aber Ryans neue Anwältin will es trotzdem mit einem Berufungsverfahren versuchen. Keine Chance soll ungenutzt bleiben. Sie ist sich sicher, dass die gesamte Story rund um den Mord erfunden ist. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Aber man kann es nicht oft genug betonen. Wenn das Motiv für den Mord wirklich war, Kent auszurauben, warum wurde sein Geld dann nicht gestohlen? Neben Charles gab es ja noch einen anderen Zeugen, der Ryan am Tatort gesehen haben will. Und zwar diesen Jerry. Er hatte in der ursprünglichen Gerichtsverhandlung ohne zu zögern auf Ryan gezeigt, als man ihn gefragt hat, ob er einen der 2 Gestalten auf dem Parkplatz identifizieren könne.
Das Ding ist allerdings, dass Jerry gelogen hat. Er hat gelogen, weil er, ebenso wie Charles, unter Druck gesetzt worden ist. Denn, ihr erinnert euch, Jerry war zum Zeitpunkt der Tat ja gerade auf Bewährung draußen. Er hat allerdings in der Zeit danach gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und musste wieder zurück ins Gefängnis. Ursprünglich hatte er behauptet, die Gestalten auf dem Parkplatz nicht identifizieren zu können. Doch die Fotos von Ryan und Charles in einem Zeitungsartikel hätten dann dazu beigetragen, seiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen.
Und jetzt wird's interessant. Denn laut Jerrys ursprünglicher Geschichte hat ihm seine Frau die Ausgabe der Zeitung mit diesen Fotos ins Gefängnis geschickt. Doch das war gelogen. Denn dieser Zeitungsartikel mit den Fotos ist ihm von einem Staatsanwalt gezeigt worden, als er Jerry um Unterstützung gebeten hat. Der Staatsanwalt hat Jerry versichert, dass sie mit Ryan und Charles die wahren Täter gefunden hätten. Sie brauchten einfach nur Jerrys Hilfe, um das auch wirklich beweisen zu können. Jerry hat dem Staatsanwalt geglaubt und der ganzen Sache zugestimmt, in der Hoffnung, seine Kooperation könnte seine eigene Strafe wegen der sexuellen Belästigung mildern. So kam es, dass er Ryan überhaupt beschuldigt hat, obwohl er sich in Wahrheit überhaupt gar nicht an die Gesichter der 2 Parkplatzgestalten erinnern kann.
Viele Jahre sind seit dieser Falschaussage vergangen, in denen Jerry realisiert hat, dass er von der Staatsanwaltschaft benutzt worden ist und dass er dazu beigetragen hat, einen Unschuldigen ins Gefängnis zu bringen. Er entschuldigt sich sogar öffentlich bei Ryan und bittet ihn um Vergebung. Die Verantwortliche der Staatsanwaltschaft hat natürlich bei dem Mordprozess Stillschweigen über seine Vereinbarung mit Jerry bewahrt und damit entlastendes Beweismaterial zurückgehalten. All diese metaphorischen Leichen holt Ryans neue Anwältin nun aus dem Keller und zeichnet so ein immer akkurateres Bild der Wahrheit.
4 Jahre lang kämpft sie für Ryans Freiheit, muss immer wieder Rückschläge einstecken, kann aber auch neue Hoffnung schüren. Doch sie schafft, woran niemand mehr so richtig geglaubt hat. Am 5. November 2013, also fast 12 Jahre nach dem Mord an Kent, hebt das Gericht Ryans Verurteilung auf. Da Beweise zurückgehalten worden waren, die belegt hätten, dass Jerry als Zeuge nicht getraut werden könne, hat Ryan nie die Chance auf ein faires Verfahren gehabt. Eine Woche später wird Ryan aus der Haft entlassen, nur wenige Wochen nach seinem 29. Geburtstag. Viele Jahre hat Ryan unschuldig im Gefängnis verbracht, fast seine gesamten 20er. Insgesamt waren es 9 Jahre, 8 Monate und 2 Tage.
Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass man den Fall gegen Ryan nicht weiterverfolgen und nicht noch einmal Anklage gegen ihn erheben werde. Gemeinsam mit seiner Anwältin verklagt Ryan die Stadt Columbia, die Polizeibehörde und einzelne andere Akteure auf Schadensersatz. Insgesamt werden ihm etwa 11 Millionen Dollar zugesprochen. Nachdem das Urteil gegen Ryan gekippt worden ist, hofft Charles ebenfalls, seine Freilassung erkämpfen zu können. Doch sein Fall ist ein bisschen anders, denn er hat den Mord ja ursprünglich gestanden. Im Gegensatz zu ihm hat Ryan von Anfang an behauptet, unschuldig zu sein.
Charles argumentiert, dass er unter Druck gesetzt worden ist und daher gar nicht aus freien Stücken das Geständnis abgegeben hätte, doch seine Berufungsversuche scheitern. Der Richter weist darauf hin, dass er mehr als 10 Jahre gewartet habe, um Berufung einzulegen und damit sein Recht auf eine vorzeitige Entlassung verwirkt habe.
Was in Ryans Fall geholfen hat, das funktioniert für Charles also nicht, obwohl er mittlerweile selbst davon überzeugt ist, unschuldig zu sein. Eine Aneinanderkettung vieler unglücklicher Ereignisse hat dazu geführt, dass er und Ryan beide wegen eines Mordes verurteilt wurden, den sie nie begangen haben.
Wir möchten an dieser Stelle einen kurzen Schwenk machen und darüber sprechen, warum Menschen Verbrechen gestehen, die sie nicht begangen haben. Dafür haben wir ein wenig recherchiert und sind unter anderem auf das Innocence Project gestoßen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Fehlurteile mit Hilfe von DNA-Analysen und anderen technischen Fortschritten aufzudecken. Die Anwälte und Anwältinnen im Projekt bieten nicht nur ihren Support bei falschen oder erzwungenen Geständnissen, sondern auch, wenn zum Beispiel Augenzeugen eine falsche Person identifizieren, jemand unzureichend verteidigt oder rechtswidrig überwacht wurde oder wenn es bei den Ermittlungen zu Fehlern bei der Anwendung forensischer Technologien gekommen ist.
Auch wenn die ermittelnden Instanzen die Pflichten ihres Amts verletzt haben, ist das Innocence Project zur Stelle. Seit der Gründung 1992 konnten die Mitwirkenden schon über 250 unschuldig Verurteilte aus dem Gefängnis befreien. Auf der Website des Projekts heißt es, dass es schwer vorstellbar ist, warum eine unschuldige Person ein Geständnis für ein Verbrechen ablegen sollte, das sie nicht begangen hat. Doch Studien zeigen, dass falsche Geständnisse tatsächlich vorkommen können, etwa durch den Einsatz von Einschüchterung, Zwang, aggressiven Verhörmethoden, Isolation während der Befragung oder durch Täuschung, wie zum Beispiel das Vortäuschen von Beweisen durch die Strafverfolgungsbehörden.
Auch erhöhter Stress, mentale Erschöpfung, das Versprechen milderer Strafen oder Schwierigkeiten beim Verständnis der eigenen verfassungsmäßigen Rechte können dazu führen, dass Unschuldige ein falsches Geständnis ablegen. Besonders gefährdet sind Kinder, Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und Personen mit Sprachbarrieren, da sie oft nicht in der Lage seien, das Geschehen vollständig zu erfassen. Der Punkt mit den aggressiven Verhörmethoden ist hierbei ganz zentral und war ja auch ein ausschlaggebender Punkt für das falsche Geständnis von Charles.
In einem Artikel des Christian Science Monitor sagt ein Professor und Experte für falsche Geständnisse dazu Folgendes, ich zitiere: Es ist eine Reaktion auf ein Gefühl völliger Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Das Gefühl, dass alles, was ich zu meiner Unschuld sage, ignoriert wird und mein einziger Ausweg aus diesem Verhörraum darin besteht, den Forderungen der Vernehmenden nachzugeben. Zahlen des Innocence Project zeigen, dass Personen, die ein falsches Geständnis ablegen, im Durchschnitt vorher bis zu 16 Stunden verhört worden sind. Das heißt, je länger ein Verhör dauert, desto weniger zuverlässig ist das Geständnis.
Wenn jemand gesteht, obwohl DNA-Beweise gegen die Schuld dieser Person sprechen, dann häufig, weil die Staatsanwaltschaft eine Theorie über den Tathergang entwickelt hat, die so überzeugend wirkt, dass die beschuldigte Person trotz der entlastenden Beweise die Schuld eingesteht. Häufig kommt es dann bei den betroffenen Personen zu so einer Art Kosten-Nutzen-Abwägung. Ein falsches Geständnis kann auch ein Fluchtweg sein und in dem Moment des Verhörs durchaus rational erscheinen. Im Nachhinein lautet die Erklärung der Betroffenen häufig, dass sie in dem Moment einfach nur nach Hause wollten.
Ein Psychologieprofessor erklärt diese Entscheidung in einem Artikel des Magazins Psychology Today damit, dass die Betroffenen häufig die Konsequenzen eines Geständnisses nicht richtig einschätzen konnten. Eine Situation, die von der Polizei bewusst gefördert wurde, so der Professor. Denn die Polizei bietet in einigen Fällen zum Beispiel eine mildere Strafe im Austausch für ein Geständnis oder bringt auf andere Weise entlastende Faktoren ins Spiel. Zum Beispiel, dass das Verbrechen unabsichtlich geschehen oder die verdächtigte Person provoziert worden sei.
Der Professor betont in dem Artikel, dass die Umstände des Verhörs entscheidend seien. Jeder Mensch habe einen Punkt, an dem er bricht. Niemand gesteht innerhalb einer Stunde falsch. Besonders verletzlich ist eine beschuldigte Person, wenn sie an ihrer eigenen Erinnerung zweifelt. Genauso wie es auch bei Charles der Fall war. Charles hat die ihm präsentierten Beweise internalisiert und damit seine Erinnerung aufgefüllt. Deshalb war er überhaupt auch so überzeugt von seiner Schuld. Er hat das Narrativ der Polizei komplett übernommen und als sein eigenes verstanden. Und damit ist er nicht der Einzige, dem das passiert ist. Doch eine Frage ist immer noch offen. Wenn es Charles und Ryan nicht waren, wer hat Kent dann ermordet?
Es gibt dann noch diese eine Theorie. Denn kurz bevor Kent in der Tatnacht auf den Parkplatz gegangen ist, hat noch ein anderer Kollege das Gebäude verlassen. Dieser Kollege heißt Mike. Tatsächlich hat Ryans Verteidigung in den Berufungsverfahren damit argumentiert, dass Mike der wahre Mörder sei. Verdächtig macht ihn unter anderem, dass er bei Befragungen teils widersprüchliche Aussagen über die Tatnacht gegeben hat und dass er wohl die letzte Person war, die Kent lebend gesehen haben muss.
Laut Quellenlage ist Mike um 2.20 Uhr aus der Redaktion gegangen. 4 Minuten später kam dann Shauna, die Reinigungskraft, hinterher und ist schnell wieder umgekehrt, weil sie ja Verstärkung geholt hat. Wiederum 2 Minuten später, also 2.26 Uhr, wurde der Notruf gewählt. Der Kampf hat schätzungsweise zwischen 6 bis 8 Minuten gedauert. Es könnte also theoretisch sein, dass Mike Kent in der Zeit getötet hat, wäre aber ehrlich gesagt sehr, sehr knapp. Denn nach dieser Rechnung hätte Mike nur 4 Minuten gehabt, um Kent zu töten, bevor Shauna den Parkplatz betritt.
Aber Shauna hat den Mord ja an sich gar nicht beobachtet. Als sie rauskommt, da ist Kent ja schon tot. Und sie hat ja auch 2 Personen gesehen. Und keine davon war Mike. Den hätte sie ja erkannt. Und beide Personen waren weiß. Mike ist aber schwarz. Deshalb hat die Polizei Mike auch nie näher verdächtigt und auch nie von ihm Fingerabdrücke oder eine DNA-Probe genommen. Abgesehen davon hätte Mike auch kein Motiv. Laut den Aussagen der anderen Redaktionsmitglieder hat Mike Kent immer bewundert und ist gut mit ihm klargekommen. Kent hat Mike geholfen, überhaupt bei der Zeitung Fuß zu fassen. Mikes Name steht also nicht auf der Liste der Verdächtigen, womit diese Liste auch mehr als 2 Jahrzehnte nach der Tat ziemlich leer ist.
Man kann also sagen, dass dieser Fall gelöst wurde, aber gleichzeitig eben auch nicht. Nach wie vor gibt es natürlich Debatten, ob Charles und Ryan wirklich unschuldig sind. Die Justiz hat diese Frage zumindest für sich beantwortet. Ryan ist nach fast 10 Jahren unschuldig in Haft entlassen worden. Er ist nach seiner Freilassung zu seiner Mutter gezogen und hat über seinen Vater eine Anstellung in der Immobilienbranche gefunden. Mittlerweile ist Ryan verheiratet, hat ein Buch geschrieben und setzt sich als Social Justice Advocate für unschuldig Verurteilte ein.
Charles wurde im Januar 2023, nach fast 2 Jahrzehnten in Haft, auf Bewährung entlassen und lebt seitdem wieder in Freiheit. Seine Unschuld wurde bisher noch nicht von offizieller Stelle anerkannt. Charles wird auch weiterhin dafür kämpfen, dass sein Schuldspruch aufgehoben wird. Er lebt nach seiner Freilassung bei seiner Familie und hält sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern.
Also ich glaube, eine Sache kann man auf jeden Fall sagen, don't do drugs, lass die Finger von Drogen. Auch wenn es jetzt im Zweifel vielleicht nicht mal unter Drogen passiert ist, weil die beiden Jungs sind ja auch nicht volljährig gewesen. Das heißt, die Drogen, die sie ja genommen haben, um diesen besagten Blackout herbeizuführen, ist fragwürdig, ob sie die halt wirklich bekommen hätten. Ich vermute mal, ne, 17 waren sie, da findest du schon irgendwie Wege, ist zwar immer noch irgendwo fragwürdig, aber ich glaube, das Statement kann man trotzdem sagen, lass die Finger von Drogen. Aber erstmal, wie siehst du diesen Fall? Der ist ja wirklich also absolut tragisch einfach.
Ja, du sprichst da schon das Richtige an, weil jeder war ja in dem Alter oder viele waren in dem Alter ja sicherlich auf irgendwelchen Partys, ob mit oder ohne Alkohol, sei jetzt mal dahingestellt. Aber du verbringst einen coolen Abend mit deinen Freunden und gut, in dem Fall waren die jetzt einfach ultra besoffen und haben nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und plötzlich beschuldigt dich dein Schulfreund, dass du Teil eines Mordes warst. Also das allein ist ja schon eine komplett verrückte Vorstellung, so, wo Ryan dann denkt so, hä, ich habe überhaupt gar nichts gemacht, ich war nicht mal dabei. Und die andere Person sagt, doch, warst du, der sich das aber alles irgendwie ja nur zusammengereimt hat. Also diese Situation ist ja schon super weird einfach.
Ja,
absolut. Tragisch, traurig, krass einfach.
Ja, da kann man wirklich nur sagen, zum Glück ist dieses Revisionsverfahren durchgegangen, dass Ryan da rausgekommen ist. Dass Charles jetzt scheinbar nicht mehr da rauskommt, finde ich ehrlich gesagt auch irgendwo ein bisschen tragisch, weil er ja auch irgendwo ein Opfer ist, wenn ich das so richtig deute. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil es ist jetzt auch sehr einfach, das auf die Polizei zu schieben, so, die ja im Endeffekt wahrscheinlich auch einfach nur, hört sich immer vielleicht komisch an, aber nur ihren Job gemacht hat und dann vielleicht auch nur, okay, wir haben hier einen sehr, sehr krassen Fall. Ich habe Druck von oben, da versuche ich jetzt wirklich alles, um das durchzusetzen. Will man gar nicht schönreden?
Na, vor allem stell dir mal vor, du bist der Beamte in dem Fall, der Ermittler, und dir gegenüber sitzt so ein ganz junger Mann, der sagt, ey, ich war ultra besoffen, ich war's. Ah nee, ich war's doch nicht. Ah doch, ich war's.
Ja,
ach
genau.
So, der war auch dabei. Dann denkst du dir als Polizist so, okay, ich habe hier mein Geständnis. Der war nicht mehr Herr seiner Sinne und hat deswegen Kent ermordet. Also man kann dem Beamten, der da so Druck aufgebaut hat, das kann man ja fast schon ein bisschen verstehen, oder? Wenn da jemand vor dir sitzt und sagt, ich war's.
Genau, er dachte sich wahrscheinlich in dem Moment einfach, okay, ich muss da jetzt einfach noch ein bisschen weiter vorfühlen. Er hat sich nicht professionell verhalten, das muss man dazu sagen. Aber wie du schon gesagt hast, also man kann es irgendwie verstehen, weil wir es ja auch immer retrospektiv erzählen. Und wenn wir das irgendwie jetzt zur Zeit des ersten Geständnisses erzählen würden, dann wäre die Sichtweise ja nochmal eine komplett andere auf diese Geschichte. Aber so ist es ja eben nicht.
Ja, also ich war im Kopf gerade schon wieder dabei zu sagen, dass für mich Ryan das größte Opfer ist, weil der einfach gar nichts gemacht hat und nur beschuldigt wurde. Alle Beweise haben ja dagegen gesprochen. Aber nein, natürlich ist das größte Opfer in diesem Fall Kent, gar keine Frage. Ein Familienvater, verheiratet, der mitten im Leben steht, der seinen Job macht, der war gerne Sportjournalist, der einfach, warum auch immer, nachts auf dem Parkplatz ermordet wurde. Niemand weiß bis heute, warum. Es war kein Raubüberfall, das Geld war ja noch da. Und die wahren Täter, der wahre Täter, wahrscheinlich aber eher zwei, es wurden ja zwei Leute da gesehen von Shauna, die sind bis heute auf freiem Fuß und wurden dafür nicht belangt. Deswegen natürlich, das größte Opfer ist Kent und sind seine Hinterbliebenen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, diese Theorie, die wir am Ende besprochen haben, dass es Mike gewesen sein soll, der Kollege, der ja nur diesen Job hat, weil Kent ihm dazu verholfen hat, ist irgendwie nicht ganz einleuchtend, um ehrlich zu sein. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ist es vielleicht so ein bisschen ein verletzter Stolz oder so vielleicht, weil er auf ihn hinaufgeschaut hat so und dann irgendwo mal keine Bestätigung zurückbekommen hat und dann halt irgendwie so eine Überreaktion hatte, aber kann ich mir nicht richtig erklären. Wie du schon gesagt hast, Shauna hat auch zwei Personen gesehen, die weiß gewesen sein sollen. Sehr wahrscheinlich ist es einfach eine verdammte Zufallstat gewesen.
Ja, warum auch immer. Vielleicht war er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Er wurde verwechselt. Vielleicht hat er auch irgendeinen Artikel geschrieben, der anderen nicht gepasst hat. Man weiß es ja manchmal gar nicht. Manchmal reichen ja die banalsten Dinge aus für Personen, die dann völlig ausrasten und auch eben so grausame Taten begehen wie einen Mord. Aber ja, man kann ja eigentlich jetzt nur abschließend sagen, dass obwohl Ryan und Charles beide im Gefängnis waren und es halt beide aber nicht waren, dass sie zumindest wieder auf freiem Fuß sind, also dass sie ja zumindest einfach wieder in Freiheit sind. Das kann man ja jetzt nur noch positiv hervorheben am Ende.
Denke ich auch. Ich glaube, da können wir auch gar nicht mehr so viel mehr darüber jetzt diskutieren, sprechen. Würde uns natürlich trotzdem interessieren, was ihr dazu sagt. Könnt ihr uns gerne über Instagram beispielsweise, wo wir Schwarze Akte heißen, surprise, surprise, könnt ihr uns gerne da schreiben. Ansonsten würde ich vorschlagen, hören wir uns kommende Woche Dienstag wieder zu einer normalen Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.